Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir heute informieren wollen, Inflationsangst und grüne Wachstumsträume, worauf Privatanleger in der zweiten Jahreshälfte achten sollten.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners der Bayern LB, einem wichtigen Investitionsfinanzierer der deutschen Wirtschaft. Unternehmen brauchen einen zuverlässigen und branchenerfahrenen Finanzierungspartner. Die agilen Sektorenteams der Bayern LB kennen die Herausforderungen ihrer Kunden, speziell aus Sektoren wie Mobilität, Energie, Technologie oder Maschinenbau. Sie beraten Unternehmen mit tiefer Sektorexpertise, entwickeln tragfähige Finanzierungskonzepte und begleiten nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Mehr auf bayernlb.de/fortschritt.
Es ist Freitag, der 9. Juli 2021. Das Jahr 2021 ist eines wie keines zuvor. Das sollte eigentlich für jedes Jahr gelten, aber zumindest für Anleger ist 2021 besonders speziell. Die Staaten pumpen unablässig Geld in die Wirtschaft und garnieren das mit Parolen, die Milliarden sollten vor allem dem Umbau zu nachhaltigem, umweltfreundlichem Wirtschaften dienen. Die Inflation zieht an, aber die Notenbanken hadern mit Zinserhöhungen. Und die USA versuchen, die westliche Welt auf einen Anti-China-Kurs zu zwingen. Eine wirklich herausfordernde Gemengelage, aus der sich für Privatanleger ein paar knifflige Fragen ergeben. Ich bin Sven Clausen und habe heute meinen Kollegen Marc Böschen eingeladen, damit wir Antworten auf die Königsfrage geben, die hinter all diesen Einzelfragen steht. Worauf sollten Privatanleger in der zweiten Jahreshälfte achten? Marc ist deswegen der ideale Gesprächspartner, weil er seit vielen Jahren zu eben diesen Investmenttrends recherchiert. Guten Morgen, Marc.
Guten Morgen, Sven.
Marc, du weißt ja sicherlich, was Journalisten gerne mal mit ihren Gesprächspartnern anstellen.
Sicherlich nur Gutes, Sven.
Ja, aus Sicht der Journalisten mit Sicherheit. Was ich meine, sie halten ihren Gesprächspartnern alte Aussagen vor. Wir beide hatten uns ja in diesem Podcast zum Jahreswechsel über die Investmenttrends für das Jahr 2021, das ganz junge Jahr 2021 damals noch, unterhalten. Weißt du noch, welche Trends damals du für besonders wichtig gehalten hast?
Ja, allerdings auch, weil ich ein bisschen in unsere Notizen geschaut habe. Die großen Wachstumstrends, über die wir gesprochen haben damals, das waren drei, nämlich China, Technologie und Nachhaltigkeit.
Stimmt, genau richtig.
China ist ja schon jetzt eine große Wirtschaftsnation und wächst mit mehr als 5% pro Jahr. Die großen Tech-Plattformen dominieren ganze Sektoren und trotz dieser enormen Größe wachsen die weiter, auch ziemlich schnell. Und dann haben wir auch die kleinen innovativen Tech-Unternehmen, die für ganz neue Software zum Beispiel Kunden gewinnen, Software aus der Cloud. Jetzt teilweise, also viele chinesische Aktien und auch diese Aktien gerade der großen Tech-Plattformen sind auch noch nicht sehr teuer gemessen an den Chancen. Cloud-Software-Aktien sehen recht teuer aus, dafür ist das Wachstum hier auch rasant teilweise. Der dritte Trend, Nachhaltigkeit, ja, da geht es ja um ein Thema, das uns ständig beschäftigt und weiter beschäftigen wird, den Umbau der Wirtschaft zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise. Die Trends, die werden uns auf Jahre beschäftigen, so hatten wir es damals auch gesagt. Das ist nichts, was sich halbjährlich ändert und bringt eben auch große Investmentchancen, zum Beispiel erneuerbare Energie, Stromnetze, Ladeinfrastruktur und Elektroautos, energetische Sanierung von Wohnungen. Das bleibt ja hochinteressant und relevant.
Okay, wenn diese drei wichtigsten Trends, die wir damals identifiziert haben oder du, immer noch Bestand haben, gibt es denn weitere Trends, die du identifiziert hast?
Ich glaube schon. Wir haben ja alle gesehen in dieser Pandemie, wie groß das Potenzial für Innovationen in der Medizin ist. Ja, also unsere Kollegen Eva Müller und Dietmar Palan haben häufig über BioNTech geschrieben, über Moderna und CureVac, also diese mRNA-Methode. Da heißt es ja, dass man schon innerhalb der nächsten 10 Jahre die ersten Therapien gegen einzelne Krebsarten erhoffen kann. Das ist ja ein Segen für die Menschheit. Jeder, der Menschen kennt, die Krebs hatten oder haben, weiß das. Aber es ist natürlich auch eine enorme Investmentchance. Und das ist ja nur ein Innovationsstrang in der Medizin. Also es ist so einfach und billig wie nie zuvor, also mit Geräten, die jedes Biotech-Labor hat, ein Genom zu entschlüsseln von einem Virus beispielsweise. Diese Sequenzierung hilft der Forschung enorm. Und schon bevor die dann loslegen an der Forschung, haben die riesige Datenbanken in der Cloud, auf der Festplatte, Enzymdatenbanken. Bevor man da wirklich ins Labor geht, kann man da schon sehr viel Vorarbeit leisten, das Ganze auch mit neuen Verfahren analysieren, Die Labore sehen heute zum Teil anders aus wegen der Medizintechnik, die wir hatten, wegen Firmen wie Sartorius in Göttingen, die die ausrüsten. Also das ist ein ganz spannender Trend für Anleger.
In Medizintechnik oder MedTech, Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen, fließt eine Menge Geld, Staatsgeld, wo auch eine ganze Menge Geld reinfließt von diesen ganzen Milliarden, die da jetzt zur Verfügung gestellt werden, ist grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit. Hat Nachhaltigkeit als Investmenttrend Tech abgelöst als wichtigstes Kriterium?
Ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber wir sehen schon auch so ein Phänomen, dass eben auch die grünen Vorreiter, wo man sagen kann, das ist eine 100% grüne Aktie, dass die relativ hoch bewertet sind. Weil klar, wenn wir jetzt alle irgendwelche Fonds kaufen, die sagen, wir machen 100% grün, oder zumindest ökologische, soziale Kriterien, dann ist die Auswahl für diese Fondsmanager im Moment noch begrenzt. Ja, man sieht es, wenn man dann vergleicht, zum Beispiel Energieversorger, die noch einen Anteil an Kohlekraftwerken haben und eben versuchen, so Windanlagen, Solaranlagen erst aufzubauen. Die sind relativ günstig. So reine grüne Energieversorger wie Ørsted, die das schon geschafft haben, sind sehr teuer im Vergleich. Ja, da kann man also auch gucken, vielleicht nimmt man auch mal eine Aktie, wo vielleicht noch 10% Kohlekraft drin ist, aber mit einem plausiblen Plan, das auslaufen zu lassen und das ganze Geld in Solar und Wind zu stecken für die doppelte Dividendenrendite. Nicht? Kann man ja überlegen. Also es ist schon so, dass da eben auch durch dieses Interesse der Anleger in die rein grünen Anlagen sehr viel Geld fließt. Tesla ist ja nur das prominenteste Beispiel. Und wir sehen aber auch, dass die eher grünenden Unternehmen aufholen. Ganz deutlicher bei Volkswagen war ja auch eine spannende Entwicklung in den letzten Monaten, dieser enorme Kursanstieg, weil diese Strategie hin zur Elektromobilität langsam die Anleger doch überzeugt.
Eine alte Erkenntnis ist ja, Geld zieht Betrüger an, viel Geld zieht viele Betrüger an. Beim Thema Tech ist die Auslese aus Anlegersicht meist recht einfach, genauso einfach wie brutal. Entweder eine Technologie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Entsprechend werthaltig wird sich das Unternehmen entwickeln. Beim Thema Nachhaltigkeit ist das nicht immer ganz so einfach. Da ist der Etikettenschwindel viel einfacher, zumindest in der Vergangenheit gewesen. Wie vermeiden Anleger da Unseriöses?
Es wäre sicherlich jetzt nicht gut, einfach nur einen Fonds zu kaufen, der jetzt so ein Kürzel wie ESG im Namen hat, ökologisch-soziale Kriterien. Viele kleben das da einfach drauf und es ändert sich nicht viel. Man kann bei Fonds ganz gut gucken, welche Unternehmen die kaufen. Ich finde immer, es gibt einen guten Eindruck. Die einfachste Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ich bin wirklich sehr, sehr engagiert gegen den Klimawandel. Ich möchte wirklich nur Firmen kaufen, die gut sind für die Umwelt, die sich sozial verhalten. Das ist sogar relativ einfach analytisch. Da kannst du ja sagen, dann kaufe ich halt Anlagen von Aktien von Windkraftanlagenherstellern oder ich kaufe Aktien von Biomarktketten, Fahrradherstellern, grünen Energieversorgern. Es gibt auch Fonds, die genau das machen, zum Beispiel von den Ökobanken, GLS-Aktienfonds oder die Fonds der Triodos Bank. Dann habe ich aber halt ein sehr spezielles Portfolio, nur eben in bestimmten Geschäften und jetzt nicht die gesamte Breite des Aktienmarkts. Da habe ich dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher keine Alphabet drin, keine Amazon. Und auch nichts Vergleichbares in der Digitalisierung, weil das einfach nicht in diesen Filter fällt. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber eigentlich über den breiten Markt investieren, gerade auch mit Technologie zum Beispiel, dann wird es halt komplizierter. So diese Trendschärfe, welches Technologieunternehmen verhält sich verantwortungsvoller, gesellschaftlich, ökologisch, da sind die Daten noch nicht so gut und die Kriterien, die Ratings auch noch nicht so belastbar. Das ist einfach im Moment das Problem, was wir haben, dass wir noch nicht so weit sind wie mit den Finanzkennzahlen bei diesen ja, Ökosozialdaten, die die Unternehmen liefern.
Dennoch gibt es ja das Bedürfnis, sich da zu orientieren. Hast du so einen Anhaltspunkt, wie ich mich orientieren kann als Anlegerin, als Anleger, wenn ich jetzt nicht nur in diese spezialisierten Fonds investieren möchte, weil, wie du sagst, dort Klumpenrisiken bestehen, sondern gern ein bisschen breiter investieren möchte, gibt es da bessere Ratings, bessere Anknüpfungspunkte, um mich da zu orientieren?
Da ist es schon möglich, dass man Fonds sich anschaut. Das ist auch etwas, was wir regelmäßig machen bei Manager Magazin. Fonds, die eben bestimmte Geschäfte ausschließen und sich schon bemühen, zumindest hier möglichst die ökologischen und sozial verantwortlichen Unternehmen mit einer guten Unternehmensführung rauszufiltern. Wie gesagt, wir schauen dann in die Fonds rein. Welche Aktien sind da wirklich drin? Ist das plausibel? Erfüllt das dieses Versprechen? Und sind die Gebühren auch niedrig? Also wenn ich da einen tollen Fonds habe mit 3-4% Gebühren pro Jahr, das ist halt auch nicht sehr sinnvoll. Und ja, sowas findet man bei uns immer wieder, kann man sich auch selber raussuchen mit Hilfe von Internetseiten wie morningstar.de oder justetf.com. Aber ja, wir versuchen auch immer wieder diesen Service ein bisschen natürlich zu bieten.
Ja, da ist wichtig, aufs Detail zu achten und Vorsicht vor den Etiketten schwindeln, die angesichts des Geldes, was da zur Verfügung steht und seitens der Anleger da reinfließt, einfach nahe liegt. Kommen wir zu China. Wir haben gerade schon eingangs gesprochen darüber. Du sagst, bleibt natürlich schon ein großer Trend. Nichtsdestotrotz wird China nicht schwieriger für Anleger, weil US-Präsident Joe Biden jetzt praktisch den kalten Wirtschaftskrieg gegen China ausgerufen hat.
Ich würde ja zunächst mal sagen, dass der chinesische Parteichef Xi Jinping seit 2012 den Konflikt mit dem Ausland verschärft hat. Also das ging ja los mit sowas wie dieser Strategie Made in China 2025, wo eigentlich den ausländischen Unternehmen gesagt wurde, schön war die Zeit, aber 2025 sollt ihr in allen spannenden, innovativen Branchen eigentlich kaum nennenswerte Marktanteile mehr haben. Dann tatsächlich gab es die ganze Repression gegen die eigene Bevölkerung, besonders schlimm gegen die ethnische Minderheit der Uiguren, Hunderttausende in Umerziehungslagern, Maßnahmen auch dagegen, dass da halt Kinder geboren werden, sehr hart, kann man, glaube ich, einfach als Mensch nicht akzeptieren und einfach drüber hinweggehen. Und ja, man sieht ja auch, dass die chinesische Politik anders als vor 10 Jahren gar keine Fürsprecher mehr hat, auch in der Wirtschaftselite. Dass halt auch der BDI in Deutschland jetzt sagt, die Bundesregierung braucht eine klare, eigentlich auch eine härtere Haltung gegen China, einfach auch um unseren Marktzugang zu sichern, damit wir da weiterhin Autos, Maschinen, Chemie verkaufen können. Das Gute ist jetzt, dass die Kommunistische Partei Chinas noch nicht so weit gekommen ist, wie sie es gerne hätte. Zum Beispiel damit viele Maschinen oder Chips oder Chemieprodukte selbst herzustellen von einheimischen Anbietern. Da haben also die deutschen Firmen durch den technologischen Vorsprung noch einen Markt. Die chinesischen Konsumenten, die kaufen auch weiterhin gerne VW und BMW und nicht nur chinesische Autos. Das geht also noch und klar, das ist also dann die doppelte Aufgabe für die Politik. Einerseits eben, glaube ich, das sind wir uns einfach schuldig zu sagen, das geht nicht, was da passiert mit den Uiguren beispielsweise, aber auch mit der Mehrheit der Bevölkerung, wie die immer stärker unterdrückt wird. Das ist nicht etwas, was wir akzeptabel finden. Und zweitens aber ja auch den Marktzugang für unsere Firmen zu erhalten.
Und was heißt das jetzt für Anleger mit Moral? Du hast es ja gerade aufgemacht, die Themen, die da relevant sind. Was heißt das? Finger weg von China oder kann man sehr selektiv doch investieren, um an dem Aufschwung dort teilzuhaben?
Das ist sicherlich eine Frage der eigenen Präferenzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit einem solchen Regime nichts zu tun haben, dann sollte er halt nicht in China investieren. Andererseits ist es ja auch nicht richtig, das Regime, also die Kommunistische Partei, mit den Menschen in China gleichzusetzen. Und in China gibt es ja zum Beispiel einen großen Bedarf an Zugang zu Bildung. Sehr viele Menschen haben eben keinen Zugang zu den Top-Staatsuniversitäten. Und man kann ja investieren, zum Beispiel in private Universitäten, private Mittelschulen. Und ich sehe jetzt nicht, warum das unmoralisch sein soll. Oder man kann in private Krankenhausketten investieren in China. Warum soll das schlecht sein, mit Kapital zur Verfügung zu stellen, damit eine Gesundheitsversorgung für die Menschen in China aufgebaut wird? Das ist durchaus ehrenwert und kann sehr lukrativ sein. Ich möchte keine Aktie persönlich im Portfolio haben von einem Kamerahersteller, der noch maschinell die Gesichtsdaten auswertet, um dann Menschen in Xinjiang einzusperren. Da möchte ich persönlich nichts mit zu tun haben, aber ich habe kein Problem damit, so einen privaten Krankenhausbetreiber oder eine Bildungsinstitution in China oder einen Elektroautohersteller mitzufinanzieren.
Nochmal zum heutigen Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen und institutionelle Investoren mit tiefer Sektorexpertise, mit erprobtem Strukturierungs- und langjährigem Kapitalmarkt-Know-how. Ihr Versprechen? Wir finanzieren Fortschritt. Denn gemeinsam mit ihren Kunden bringt die Bayern LB den Fortschritt in der deutschen Wirtschaft voran. Dabei ist die Bayern LB fokussierter Investitionsfinanzierer und verlässlicher Innovationspartner. Kurz gesagt, eine fokussierte Spezialbank. Jetzt mehr auf bayernlb.de/fortschritt.
In Deutschland steht Ende September ein großes politisches Ereignis an. Nicht nur für Deutschland wichtig, sondern mindestens für Europa auch, vielleicht sogar für die ganze Welt. Die Bundestagswahl, Wahl einer neuen Bundeskanzlerin, eines neuen Bundeskanzlers. Auf welche politischen Signale der neuen Bundesregierung müssen wir achten?
Wenn man so schaut, was so die Bank, Volkswirte und Strategen schreiben, die so ein bisschen mit den Investoren ja auch reden, klar, so die Wildcard wäre eine von Annalena Baerbock geführte Regierung. Natürlich, da könnte einiges anders werden. Das ist so ein bisschen schwer einzuschätzen. Wahrscheinlicher ist ja tatsächlich wohl doch, dass die CDU und Armin Laschet die nächste Bundesregierung anführen. Viele Grundlinien der Politik würden sich da wahrscheinlich nicht grundlegend ändern. Aber für die Börse wäre dann wichtig, in diesem wahrscheinlichsten Szenario, dass die neue konservativ geführte Bundesregierung den Bundeshaushalt nicht sehr schnell zusammenkürzt. Also wenn da jetzt ein Finanzminister Friedrich Merz sehr schnell wieder zurück zur schwarzen Null kommen möchte, könnte das schon den Konjunkturaufschwung belasten, ist so eine Meinung, die man so hört. Bei vielen Themen herrscht ja weitgehende Einigkeit mittlerweile, jedenfalls bei Lippenbekenntnissen zum Kampf gegen den Klimawandel, da sind alle dabei, was es dann heißt und wie teuer das dann werden darf, ist natürlich eine andere Frage, aber gut, jetzt direkt, wenn man mal auf die Anliegen der Privatanleger geht, da ist jetzt nicht so viel total Spannendes in den Wahlprogrammen. Also es gibt niemanden, der so einen Aktienbürgerfonds, eine Aktienrente verspricht, wie ihn die Schweden seit vielen Jahren haben, mit großem Erfolg. Darauf werden wir also noch eine weitere Legislaturperiode warten müssen.
Ein anderes Makroereignis, das im Raume steht, das uns droht oder blüht, ist die Frage, wie gehen die Notenbanken mit der anziehenden Inflation um. Du hast gerade gesagt, wenn der künftige Finanzminister sofort wieder zur schwarzen Null zurückkehrt, dann wird das natürlich die Konjunktur schon abwürgen oder zumindest den Aufschwung gefährden, ist ja logisch. Bei Zinserhöhungen wäre das natürlich ganz genauso. Wie groß ist da die Gefahr? Worauf sollten sich Privatanleger da einstellen?
Dass Notenbanken stark die Zinsen erhöhen und da vielleicht auch überdrehen, das ist ja immer die große Gefahr. Das ist ja eigentlich das Ende jedes Aktienaufschwungs, war immer dann, wenn die Notenbanken die Zinsen stark erhöht haben, stärker als es die Konjunktur dann verkraften konnte. Das ist natürlich den Notenbanken auch bewusst. Und ein gewisser Anstieg der Zinsen in den USA um 1 oder 2 Prozentpunkte, das wäre ja wahrscheinlich gar nicht schlimm, auch wenn wir bei den 10-Jährigen dann so bei 3-4% irgendwann landen in ein paar Jahren. Das, klar, könnte das einen zwischenzeitlichen Rücksetzer bei den Aktien geben, würde andererseits ja aber auch heißen, dass die Notenbanken das Gefühl haben, die Konjunktur ist stark genug, um das auszuhalten. In Europa ist es natürlich so, dass wir viele Staaten haben, die sehr hoch verschuldet sind. Klar, Italien, Griechenland sind da bekannt. Auch in Frankreich ist die Unternehmensverschuldung sehr hoch, sodass die EZB sicherlich weiß, wenn sie da die Zinsen erhöhen, kommen viele Mitgliedsländer und ihre Unternehmen sehr schnell in große Probleme. Und dann ist die Frage, warum sollte die EZB das tun und nicht doch länger die Zinsen niedrig halten? Bei der Haushaltspolitik ist natürlich so, dass falls Friedrich Merz Finanzminister wird und jetzt ganz schnell die schwarze Null wieder haben will, kaum jemand sonst auf der Welt wird da mitmachen. In China deutet es jetzt eher darauf hin, dass die Wirtschaftspolitik wieder ein bisschen expansiver wird. Da hatten wir also auch zuletzt eine Geldpolitik, die ein bisschen gebremst hat, was man auch in den Aktienkursen gleich sah. Und in Europa, in den USA, also die Fed hat sich ja festgelegt, bis 2023 keine Zinserhöhungen. Natürlich kann man die Anleihekäufe ein bisschen zurückfahren, aber bisher haben die ja immer sehr darauf geachtet, weder den Aufschwung noch den Börsenaufschwung damit abzuwürgen. Und man kann ein gewisses Zutrauen haben, dass das auch weiterhin so sein wird.
Also es wird weiter so sein, dass ganz viel Geld im Markt ist, was eben einzelne Anlagenklassen extrem nach oben treibt. Wir haben jetzt über die Großtrends gesprochen, die du zu Beginn des Jahres identifiziert hast. Und du hast gesagt, die Medikamentenentwicklung, MedTech, ist dazugekommen. Über ein Phänomen müssen wir auch noch sprechen, das in diesem Jahr so richtig in die Öffentlichkeit geraten ist, in die breitere, nämlich Kryptowährung.
Riesenthema, unglaublich spannend auch. Ich habe nochmal geschaut, als wir das letzte Mal über den Ausblick gesprochen haben für 2021, da stand Bitcoin bei $19.000. Hat sich dann innerhalb weniger Monate verdreifacht bis auf $60.000, dann wieder halbiert auf unter 30.000. Jetzt, wo wir heute sprechen, ist der Börsenwert immer noch mehr als 600 Milliarden Dollar, natürlich. Also sehr, sehr viel Geld da drin, beziehungsweise, ja, wie viel Geld drinsteckt, weiß man ja gar nicht so genau, weil es ja tatsächlich ein sehr manipulierter und auch von wenigen Großanlegern bestimmter Markt ist.
Also wirklich ganz schön wild. Für welche Anleger ist das etwas? Worauf sollte man achten, wenn man sich überlegt, da zu investieren?
Ja, man muss ja anerkennen hier, das ist eine Innovation. Also seit 12 Jahren ist das nicht gehackt worden oder zusammengebrochen, Bitcoin. Zahlungssystem ist es wahrscheinlich nicht, aber eben jetzt schon für viele so eine Art Geldanlage. Man weiß natürlich nicht, ob es in 12 Jahren immer noch existieren wird. Es gibt da sehr starke Zweifler, die sagen, das wird nicht dauerhaft funktionieren. Es gibt auch Leute, die glauben dran und sagen, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt steigen die Profi-Anleger, die Pensionskassen, die Fonds ein. Dann hätte es natürlich noch enormes Potenzial nach oben. Also, was man sicherlich sagen kann, egal wie stark man jetzt das Potenzial einschätzt, ja, wir haben einerseits die Leute, die wirklich damit reich geworden sind, über die haben wir geschrieben beim Manager Magazin, die hundertfachen deutschen Bitcoin-Millionäre. Aber wir haben eben auch diese enorme Manipulation des Bitcoin-Markts durch Bitcoin-Großbesitzer, die sogenannten Wale, und durch komplett unregulierte Börsen wie Bitfinex und Binance. Dann eben auch durch ein spezielles Thema, sogenannte Stablecoins, also Kryptowährungen, die angeblich mit Dollar unterlegt sind, was aber nicht stimmt. Das hat die Staatsanwaltschaft anhand der größten Stablecoin-Tether nachvollzogen. Die sind nicht durch Dollar gedeckt. Das sind Möglichkeiten, wo diese Großanleger über die Börsen mit dieser Stablecoin-Tether und dem tausendfachen ihres Eigenkapitals einfach die Kurse regelmäßig immer wieder hochtreiben. Und alle, die auf verfallende Kurse wetten auf diesen Börsen, werden dann halt rausgespült, rausgewaschen, richtig. Mit Absicht passiert das immer wieder. Ist mittlerweile von Ökonomen gut belegt für den großen Aufschwung 2017. Und wir haben mit Analystinnen wie Katharina Gera von Immutable Insight gesprochen, die sich diese Daten in der Blockchain anschaut und sagt, das passiert immer noch. Der Blockchain, der Bitcoin-Kurs wird stark manipuliert von diesen Großanlegern, von den Börsen durch Tether. Und wir haben noch eine weitere Ebene der Manipulation. Du kannst ja heute, also Bitcoin ist für viele ja langweilig. Die Leute gehen dann halt zu Binance, kaufen sich 3 Token, verleihen die weiter, kriegen dann versprochen 400% Jahresrendite. Allerdings nicht in Dollar, sondern in irgendwelchen Hundecoins. Ja? Und solange Leute glauben, dass diese Hundecoins und Token irgendwas wert sind, ist das natürlich eine prima Sache. Aber im Grunde wissen auch viele, dass die meisten dieser Token eben nichts wert sind und dass man das gegenseitig eben hochspekuliert, hochtreibt, immer in der Hoffnung, noch einen Dummen zu finden, der einem das irgendwann wieder abkauft. Wenn da die Stimmung dreht, dann droht da sicherlich ein Crash. Unabhängig davon, ob sich langfristig die Technologie durchsetzt. Diese Spekulation ist einfach nicht nachhaltig. 400% Jahresrendite, wäre es schön, wenn es dauerhaft geben würde, geht aber einfach nicht.
Ja, du hast dich da in den vergangenen Wochen wirklich enorm reingewühlt. Da kann ich auch nur auf die Shownotes verweisen an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich da intensiver mit beschäftigen wollen. Und das sollten sie, bevor sie da investieren. Marc, zum Ende die Frage, die ich dir auch zu Beginn des Jahres gestellt habe. Damals hast du sinngemäß geantwortet, wer langfristig anlegen möchte, für den sind Aktien, die er oder sie versteht, natürlich weiter sinnvoll. Also meine Frage, wie positioniere ich mich Mitte 2021 idealerweise?
Wer noch 20 Jahre oder länger Zeit hat, bis er nicht mehr arbeiten muss, der sollte mindestens die Hälfte seines Sparkapitals in Aktien investieren. Gerne auch mehr, je nachdem, wie viel Schwankungen zwischenzeitlich man aushält. Also investiert in Anteile an Unternehmen, denn die wachsen und werden über 10 oder 20 Jahre deutlich wertvoller. Und den größten Teil dieses Aktieninvestments sollte ein Anleger in kostengünstige Indexfonds stecken, zum Beispiel in einen Indexfonds auf den MSCI World All Countries Index. Da hat man dann mehr als 1500 Unternehmen weltweit drin. Und auch wenn ein paar davon Probleme kriegen, die anderen wachsen. Und das wird eine gute Rendite bringen, wahrscheinlich wie in der Vergangenheit mehr als 5% oder 6, 7, 8%. Wer arbeitet und Geld zurücklegen will, sollte auch Sparpläne einrichten auf solche Indexfonds. Und schon mit wenigen 100 Euro im Monat kommt da mit den Jahren wirklich ein schönes Vermögen zusammen. Und das ist ja wirklich eine gute Nachricht. Also ich denke ja jetzt oft, wenn man so redet mit Berufseinsteigern oder auch mit Kollegen, die so um die 30 sind, die erstmals im Leben vielleicht ganz gut verdienen, was ja typisch ist für das Alter, den kannst du ja nicht empfehlen, jetzt da, wo wir wohnen, in Hamburg zentral eine Wohnung zu kaufen, ja, oder in München oder in Frankfurt. Da haben wir einfach diesen riesen Anstieg gehabt und ja, wer hat schon jetzt das Eigenkapital, um für 1 Million eine Wohnung zu kaufen? Und man kann da auch keine Riesenwertsteigerung mehr erwarten wahrscheinlich. Stattdessen, ja, klar, schön, wenn diese jungen Leute alle mit Bitcoin reich geworden sind, dann ziehe ich meinen Hut. Aber wer das noch nicht geschafft hat, der kann eben diese Chance nutzen, zur Miete zu wohnen, wo man in Deutschland gut geschützt ist durch das Mietrecht und sein Geld eben trotzdem sehr lukrativ zu investieren. Nicht in Wohnungen, sondern in Aktien. Und diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Gern auch per Smartphone, aber eben nicht mit so einem täglichen Trading von Einzelaktien oder gar Derivaten. Wer sowas sein lässt, so ein spekulatives Trading und einfach stur jeden Monat den Weltaktienindex per ETF kauft, der kann nicht viel falsch machen.
Marc, vielen Dank.
Gerne. Bis zum nächsten Mal, Sven.
Sehr gern, ja. Spätestens Ende des Jahres. Gern auch schon früher. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über die Trends für Privatanleger wissen wollen oder generell gern wissen wollen, wie es wirklich in der Wirtschaft zugeht und wer die entscheidenden Akteure sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App oder auf unserer Website. Marc Böschen und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Sommerwochenende.
Nochmal zum Werbepartner der Bayern LB. Wer auch in Zukunft als Innovationstreiber einen verlässlichen Finanzierungspartner an seiner Seite haben möchte, informiert sich jetzt auf bayernlb.de/fortschritt oder unter dem Hashtag Fortschrittsfinanzierer.